Guten Morgen auch von meiner Seite aus. Wenn ihr uns heute Morgen besucht, heiße ich euch ganz herzlich willkommen. Wir sehen euch als Besucher. Es ist 12.10 Uhr. Das ist nicht meine Schuld. Das ist überhaupt die Schuld von niemandem. Okay? Wir reden nicht über Schuld. Wir reden über Vergebung. Da steht schon 5 Minuten bei meiner Predigt, das stimmt nicht. Ja, jetzt könnt ihr wieder auf Null drücken. Und jetzt geht's los. Ja, Michaela, Hans-Jörg und ich waren diese Woche auf einem Schweigeseminar. Thomas Krallmann hat es geschafft, 2,5 Tage lang nichts zu sagen. Ja, es war... Okay, ich verstehe schon, was ihr mir sagen wollt. Es war... Schweigen war gar nicht so schwierig, um ehrlich zu sein, aber so sein Handy zur Seite zu legen und so, das war so ein bisschen Entzug so. Ne? So, das war schon anstrengend. Ja, weil ich 2,5 Tage nichts gesagt habe, werde ich heute natürlich mehr sagen. Na, ihr könnt euer Mittagessen absagen. So, Spaß beiseite, einmal mein Bild bitte. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde klar sind. Ja, ich wünsche mir, dass hier ein Ort ist von Klarheit, ja, wo wir klar Dinge sagen, wo wir klar Dinge lehren, ja, wo Dinge verstanden werden können. Und ich habe das Vorrecht, heute und auch nächste Woche zu predigen. Und ich möchte über 3 geistliche Zustände sprechen. Von mir aus gibt es noch mehr, aber wir möchten da sehr klar sein. Ja, wann? Meine Frau sagt mir immer gerne mal wieder, das Klare ist nur klar, wenn du es sagst. Ja? Du kannst nicht voraussetzen, dass etwas geklärt ist und du redest da nicht drüber. Die wissen das schon irgendwie. Und deshalb kann das wiederholend sein, aber es soll auch eine Klarheit bringen und auch ein Statement sein für uns. Okay? Deshalb rede ich über die 3 geistlichen Zustände, es mag noch mehr geben, über den geistlichen Tod, über die geistliche Wiedergeburt und über die Geistestaufe. Ja, das sind für mich 3 verschiedene Schritte und wir möchten die anhand der Bibel durchgehen. Ja, wir werden heute den geistlichen Tod und die geistliche Wiedergeburt behandeln und nächste Woche dann von der geistlichen Wiedergeburt Richtung Geistestaufe gehen und wo sich die Themen miteinander verbinden, werde ich hoffentlich klar zeigen können. Bild aus. Nehmen wir das mal hier rüber. So, wir reden über uns als Menschen und wir beginnen mal mit unserem Bild, das wir von uns haben aus biblischer Sicht, mit dem Vers aus 1. Thessalonicher 5,23. Ja, es ist mir beim Predigen immer wichtig, dass wir nicht über etwas reden, was wir uns so vorstellen, sondern dass wir versuchen, Dinge klarzumachen durch das Wort Gottes. Ja, das Wort Gottes ist unsere Grundlage, es ist das, was wir glauben. Ja, und es ist unser Fundament, auf dem wir stehen. Und 1. Thessalonicher 5,23 sagt Folgendes. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. So, und es geht mir um das Wesen des Menschen, von dem die Bibel sagt, Wesen besteht aus Seele, Körper und Geist. Okay? Die Farben sind rein zufällig. Okay? Sind einfach Ballons gewesen, die ich zu Hause hatte. Ja? Wir gehen also nicht in Überinterpretation hinein. So, den Geist, den habe ich mal Gold genommen, ja, weil ich den richtig goldig finde, das ist das Wichtigste. Aber die Bibel sagt, wir bestehen aus drei Elementen. Diese Elemente sind nicht klar zu unterteilen. Ja, deinen Körper, den kannst du ganz genau ausmachen und definieren. Ne? Aber wo jetzt deine Seele und wo da dein Geist oder ein Geist oder gar kein Geist sich drin bewegen und sitzen und so weiter, das ist nicht so klar aufzuteilen. Okay? Daher, diese Ballons stehen nicht für eine klare Trennung. Ja? Das hebräische Bild ist zum Beispiel, dass Geist und Seele so eine Einheit bilden und irgendwie so zusammen sich so gegenseitig beeinflussen. Also wie auch immer. Paulus sagt, drei Elemente, Geist, Seele und Leib. Und dann sagt er, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Es sei nichts an dir, was Tadel verdient. Weder in deiner Seele, noch an deinem Körper, noch in deinem Geist. Nichts soll Tadel verdienen. Ja? Also wir sehen, dass das Wirken Gottes, die Transformation, die Gott in unser Leben hineinbringen möchte, sich auf alle drei Teile auswirken möchte. Ja, so. Jetzt gehen wir zu dem Problem der Menschheit. 1. Mose 2, die Verse 16 und 17. So, da sagt Gott im Schöpfungsbericht zu Adam. Er ordnete an, du darfst die Früchte aller Bäume im Garten essen. Du ist Adam, Seele, Geist und Leib. Nur von dem Baum, der zur Erkenntnis von Gut und Böse führt, darfst du nicht essen. 17 bitte. Dankeschön. Nur von dem Baum, der zur Erkenntnis von Gut und Böse führt, darfst du nicht essen. Sobald du das tust, wirst du sterben. Ja, und wir wissen, wie die Geschichte weiterging. Ne? Adam und Eva, die Schuld lag bei wem? Ja, bei der Schlange. Und bei Adam und Eva? Nee, bei Adam. Adam hatte die Verantwortung, es war seine Schuld. Mit. Die Story geht weiter, dass sie beide essen und dann müssten sie ja eigentlich gestorben sein. Richtig? Denn Gott macht ja eine klare Ansage. Wenn du davon isst, wirst du sterben. Und wir lesen weder davon, dass Adam und Eva tot umgefallen sind und gestorben sind, aber sie müssen ja gestorben sein. So, und dort ist im Hebräischen ein Ausdruck, wird dort benutzt, der sagt, dass sie sterbend sterben werden. Ja, und ich habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt und es deutet darauf hin, dass es vom Hebräischen her eher ein Ausdruck ist, der dafür benutzt wird, dass es eine totale, klare Konsequenz ist. Ja, es wird, diese Grammatikkonstruktion wird auch in anderen Kontexten benutzt. Und es ist, du wirst sterben. Wenn du dieses Teil isst, ey, du kannst dir total sicher sein, ja, du bist tot. Ja, völlig klare Ansage Gottes. Ja, da gab es kein Naja vielleicht, sondern ey, wenn du das machst, dann bist du tot. Adam und Eva essen und sterben. Du brauchst dich nicht zu fürchten, dieser Ballon wird nicht explodieren. Wer schläft, schlafe weiter. So. Der Geist stirbt natürlich etwas schneller bei denen, So. Und jetzt gehen wir mal mit dem toten Geist, den sie haben, einen Schritt weiter in 1. Mose 3, die Verse 22 und 23. Spricht wieder Gott. Und er sagt, dann sagte er, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden und kennt Gut und Böse. Es darf nicht sein, dass er jetzt auch noch die Früchte vom Baum des Lebens nimmt und sie isst, sonst wird er ewig leben. So vertrieb Gott der Herr den Menschen aus dem Garten Eden und bestimmte ihn dazu, den Erdboden zu bebauen, aus dem er gemacht war. So, ich habe den Ballon extra nicht platzen lassen, ja, damit du siehst, dass der Geist tot ist. Ja, der Geist des Menschen, glauben wir, ist tot durch Sünde. Er ist in dem Sinne nicht weg, aber er ist da, aber tot. Ja, der ist nicht mehr, aber trotzdem da. Und jetzt sagt Gott, ich schmeiße Adam und Eva in erster Linie nicht aus dem Paradies raus, weil sie gesündigt haben, sondern sie müssen aus dem Paradies rausgehen, damit sie nicht vom Baum des ewigen Lebens essen, damit sie ewig leben. Und zwar so. Ja? Gott wollte, dass die Möglichkeit des Todes, die Möglichkeit des körperlichen Todes im Opfergang durch Jesus Christus überhaupt stattfinden kann. Und um dem Menschen diese Gnade erweisen zu können, musste er den Menschen aus dem Paradies entfernen, damit er nicht vom Baum des ewigen Lebens ist, um den Rest seines Lebens in dieser Konstellation weiterzuleben. Verständlich? Ja, es war ein Akt der Gnade Gottes, dass er den Menschen aus dem Paradies verwiesen hat. Es war kein Urteil, es war keine Strafe, sondern es war ein Akt der Gnade, weil Gott dadurch die Erlösung in Christus Jesus überhaupt vorbereiten konnte. Ja? Als Adam und Eva gesündigt haben, hat Gott nicht den Kontakt zu ihnen abgebrochen. Ja? Der Geist war tot, aber Gott war trotzdem da. Gott redete mit ihnen, sagte, hey Adam, wo bist du? Natürlich wusste Gott, wo Adam war. Ja, aber er verweist sie aus dem Paradies heraus, weil er sagt, dieser tote Geist, das kann so nicht bleiben. Weil ein Teil der Identität und der Verbindung mit Gott zerstört wurde. Okay? Wir springen ins Neue Testament. 1. Korinther 15, die Verse 21 und 22. Es bezieht sich auf diese Stelle. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen, so muss die Betonung sein, durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Die ganze Menschheit nach Adam besteht in ihrem Wesen aus einem Körper, einer Seele und einem toten Geist. Ja, das ist das, was die Bibel hier sagt. Durch Adam, durch einen Menschen kam der Tod und durch einen Menschen, Jesus Christus, kam auch die Erlösung, das Lebendigwerden. Der geistliche Tod ist eine Konsequenz von Adams Ungehorsam, die Wiedergeburt, ein geistliches Erlebnis durch Glauben an Jesus. Steht, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Das ist der Grund, warum du lebendig wirst. Ja? Dein Geist Er wird in Christus wieder lebendig. Okay? Der Begriff Wiedergeburt bezieht sich nicht auf irgendetwas von Reinkarnation oder sonst irgendetwas. Du wirst nie wiedergeboren werden. Okay? Die Bibel sagt, der Mensch stirbt, einmal ist er tot und dann kommt das Gericht. Sondern die Wiedergeburt bezieht sich darauf, dass dein Geist, der tot war, in Christus Jesus wiedergeboren wird. Und wir möchten uns jetzt kurz anschauen, was das bedeutet. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ja, es gibt die eine oder andere Übersetzung, die nehmen sich die Freiheit, dort zu übersetzen, dass alles neu geworden ist. Ja, aber dieses alles ist neu geworden steht im Griechischen nicht, sondern Neues ist geworden. Und ich wünsche mir, dass du ganz klar beantworten kannst, was am Tag deiner Bekehrung neu geworden ist. Ja, da musst du eine Antwort drauf geben können. Da müssen wir als Christen Rechenschaft drüber ablegen können. Musst du erklären können. Ja, das ist nichts für deine Masterarbeit. Ja, das ist basic. Das musst du verstehen, damit du es anderen erklären kannst. Wenn du Jesus Christus annimmst, das Einzige, was in dem Moment jetzt direkt neu wird, ist dein Geist. Der war tot und dann ist er lebendig. Was ist neu geworden, als du wiedergeboren wurdest? Johannes 3, Vers 6. Es hat etwas zu tun mit Identität. Ja, weil die Frage ist, was ist denn jetzt in diesem Geist drin? Im menschlichen Geist. Oder der Geist, der im Menschen ist. Was ist denn da drin? Und die Antwort finden wir, da steht, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Ja? Die Wiedergeburt in deinem Geist findet statt durch den Geist. Ja? Der Heilige Geist, er schenkt dir in deinem Geist eine Wiederbelebung. Okay? Das bedeutet, wo Geist draufsteht, ist auch Geist drin. Ja, der Geist Gottes, er belebt deinen Geist wieder und deshalb hast du in deiner Bekehrung den Geist Gottes in dir. Ja, wir sind eine Pfingstgemeinde, wir reden gerne über die Geistestaufe und dann kommen so bestimmte Kontroversen manchmal auf. Was ist denn dann mit den anderen Christen? Haben die nicht den Heiligen Geist? Und die Antwort ist doch, die haben den Heiligen Geist. Ja, wir sprechen niemandem ihre Errettung ab. Wir sagen niemals, dass jemand den Heiligen Geist nicht hat, weil er vielleicht die Geistestaufe nicht hat. Ja, und es ist mir wichtig, dass wir das biblisch nachvollziehen können. Das ist keine Meinung von uns, sondern die Bibel redet darüber. Ja, und die Bibel sagt, dass wenn du dich bekehrst und dein Geist erneuert wird, dann geschieht das durch den Geist und dann hast du den Heiligen Geist. Als Kind Gottes. Römer 8, die Verse 9 und 10. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Zurück zu Vers 9 bitte. Paulus sagt, er setzt voraus, dass Gottes Geist in ihnen wohnt, in den Römern. Und dann die Frage des Warums. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Die umgekehrte Logik, die wir anwenden können, ist, wenn du also zu Christus gehörst, dann hast du auch den Geist. Ja, und ob du den Geist hast oder nicht, ist eine Frage deiner Identität. Paulus sagt, du bist kein Kind Gottes, wenn du den Geist Gottes nicht hast. Aber wenn du Kind Gottes bist, dann hast du ihn. In dem Moment, in dem wir uns bekehren, haben wir den Geist. Wir bekommen den Geist Gottes. Der Heilige Geist geht in uns auf und macht unseren Geist lebendig. Ja? Und Vers 10 bitte. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen. Ja, in dem Moment, in dem Gott dich gerecht macht, bekommst du den Geist. Ja, und es ist nicht, weil du irgendetwas getan hast, weil du dich irgendwo nach dem Geist Gottes ausgestreckt hast. Nein, du bekommst den Geist Gottes durch die Wiedergeburt. Ja, es ist etwas von deiner Identität als Kind Gottes. Und deshalb glauben wir, dass alle Menschen, die Kinder Gottes sind und Jesus Christus als ihren Erlöser angenommen haben, dass sie den Geist Gottes haben. Ja? Wir sind eine Pfingstgemeinde und glauben an weiterführende Schritte, aber das glauben wir trotzdem, dass alle Geschwister, denen wir begegnen in allen anderen unseren Gemeinden, dass sie den Geist Gottes haben. Amen. Seine Frage der Identität. So, und als letzten Vers zu der Frage der Identität, Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Diese Gewissheit hast du ab dem Moment, an dem du dich bekehrst. Richtig? Und es ist nicht notwendig, dass du dir zu Hause einredest, dass du Kind Gottes bist. Ja, ich bin Kind Gottes. Sag es noch 50 Mal, dann glaubst du es auch. Ja, sondern die Bibel sagt, der Geist Gottes, er gibt deinem Geist Zeugnis. Ja, der redet hier hinein und sagt, du bist ein Kind Gottes. Ja? Und die Bibel sagt, der Geist redet in den Geist und wo Geist draufsteht, ist auch Geist drin. Ja? Soweit unsere gedankliche Hinführung, dass du den Geist Gottes hast, ab dem Moment, in dem du dich bekehrst. Es gibt hier keinen Unterschied zwischen uns und irgendwelchen anderen Brüdern und Schwestern. Ja? Und wir sprechen niemandem ab, dass er nicht den Geist Gottes hat. Ja, das ist mir wichtig. Okay? Geistlicher Tod kam durch Adam. Die Möglichkeit der Erlösung kam durch Jesus Christus. Und in dem Moment, in dem du Jesus Christus dein Leben gibst, bekommst du den Geist Gottes. Okay? Erster Schritt von meiner schönen Grafik. Zweiter Schritt von meiner schönen Grafik. Und den dritten Schritt, den gehen wir nächste Woche an, weil wir nämlich etwas in Apostelgeschichte 1, Vers 5 lesen. Und da steht, Jesus redet und sagt, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Da gibt's noch was. Halleluja. Da gibt's noch was. So, und da kann unser Unterschied als Gemeinde zu anderen Gemeinden ansetzen. Ja, dass wir glauben, dass die Taufe im Heiligen Geist existiert, dass die Gaben des Geistes existieren, ja, und dass der Heilige Geist unter uns ist und die Gaben des Geistes nicht mit den Aposteln ausgestorben sind. Ja, da setzt unser anderes Verständnis an. Und das möchte ich klar machen. Ja, dass wir dieses Verständnis haben und diese Identität werden wir als Gemeinde nicht aufgeben. Ja? Das werden wir nicht tun. Ja? Und wir respektieren das vollständig, wenn du das nicht glaubst. Ich respektiere das. Aber es wird unsere Identität nicht ändern. Ja? Und deshalb möchte ich dies hier klar lassen, klarstellen. Ja? Die Identität dieser Gemeinde ist, dass wir glauben, dass die Geistestaufe ein klares, erfahrbares Element ist, ja, worauf Jesus seine Jünger hinweist. Ja, wir werden dann nächste Woche klarer darauf eingehen, aber Jesus, er pustet vorher seine Jünger an und sagt, empfangt meinen Heiligen Geist und dann sagt er, jetzt geht nach Jerusalem, denn dann wird der Heilige Geist auf euch fallen. Ja, was denn jetzt? Und die Antwort ist, ja, was denn jetzt? Jesus pustet die Jünger an nach seinem Tod, sie bekommen den Heiligen Geist. Ja, es war vorher nicht möglich. Ich glaube, in dem Moment erleben praktisch die Jünger die Wiedergeburt. Ja, und dann sagt Jesus, so, und jetzt geht ihr, Leib, Seele und Geist, nach Jerusalem und wartet dort, dass der Heilige Geist auf euch fallen wird. Yes! Und ich werde nächste Woche sehr emotionslos, ja, ich werde emotionslos über die Geistestaufe reden, damit du verstehst, dass die Geistestaufe kein emotionales Erlebnis ist, sondern ein geistliches Erlebnis. Ja? Hans-Jörg hat zum Sprachengebet eingeladen. Hey, ich weiß nicht, wo ich ohne das Sprachengebet wäre. Mein persönliches Sprachengebet, und es geht nicht um die Gabe der Sprachen, des Sprachengebets mit Auslegung. Ich weiß nicht, wo ich wäre. Und das ist was, wonach Jesus sagt, hey, wir sollen uns danach ausstrecken. Er sagt, geht nach Jerusalem und wartet. Geht nicht angeln, geht nicht fischen, geht nicht in eure alten Berufe zurück. Gebt eure Identität nicht auf. Geht nach Jerusalem und wartet darauf, dass ihr getauft werdet mit dem Heiligen Geist. Ja, für Petrus war das schon wieder so ein bisschen lang alles so. Ne? Der haut dann so plötzlich raus, ey, weißt du was, komm, wir gehen wieder fischen. Ne? Der konnte nicht so gut warten. Aber die Bibel, sie lädt uns ein, uns danach auszustrecken, darauf zu warten, dass es geschieht. Weil ich gut in der Zeit bin, 29 Minuten. Das, danke. Respekt, ne? Das sind die Schweigetage. Ich hörte diese Tage die Story von 4 Missionaren. Die waren irgendwo bei irgendeinem Stamm. Ja, und dann haben sie da evangelisiert. Und dann haben sich die Leute von dem Stamm bekehrt. Und dann haben die gesagt, jetzt machen wir eine Taufe. Und da ist der Häuptling des Stamms, hast du mir die Geschichte erzählt? Möchtest du sie weitererzählen? Ist es originaler? Also, peinlicherweise hat Hans Jörg sie mir erzählt. Ja, so. Und die wollten dann, und dann hat der Häuptling gesagt, wenn ihr die Taufe durchführt, dann bringe ich euch um. Dann töte ich euch. Dann haben sie darüber Gott gesucht und gesagt, okay, wir führen die Taufe durch. Haben sie die Leute getauft und als sie von der Taufe weggingen, stand der Häuptling ihnen im Weg. Und das hätte auch das Todesurteil sein können. Ne? Und dann ist der Missionar, hatte er den Eindruck, er soll in Sprachen beten und auf den Häuptling zugehen. Und dann ging er sprachenbetend in seinen möglichen Tod hinein. Er hat gesagt, ne, ein Häuptling, ein Wort. Ne? Ging er auf den Häuptling zu und als er beim Häuptling ankam, sagte der Häuptling zu ihm, ich bin ein schlechter Mensch, ich brauche Gebet. Ja? Und seitdem hat der Häuptling keine Schwierigkeiten mehr bereitet. Und ich frage dich eine spekulative Frage, was wäre gewesen, wenn der nicht in Sprachen betend auf den zugegangen wäre? Es ist spekulativ, wir werden keine Antwort darauf finden. Ja, aber Sprachengebet, das ist echt was Übernatürliches, was Dinge freisetzt. Ja, wir können dem Heiligen Geist über diese Dimension der geistlichen Wiedergeburt noch weiter begegnen. Wir werden nächste Woche auch für die Geistestaufe beten, ja, wer sich danach ausstreckt. Und die Bibel sagt, du musst an Dinge glauben, damit du sie bekommst. Ja? Wenn du der festen Annahme bist, dass die Geistestaufe nicht existiert und dann zu mir kommst und sagst, Thomas, ich glaube nicht daran, aber bete für mich. Zeige, dass dein Glaube größer ist als meiner. Ich verspreche dir, dass wahrscheinlich nichts passieren wird. Ja? Wird nichts passieren, wenn du nicht daran glaubst. Werner und Edith, die können sich den Mund fusselig reden, ja, über körperliche Heilung, ja. Wenn du hingehst zu jemandem und für dich beten lässt und sagst, das gibt's gar nicht. Ja, ich glaube nicht daran, aber beweis mir doch das Gegenteil. Da wird nichts passieren. Jesus hat die Leute immer gefragt, was möchtest du? Ich finde das manchmal echt sarkastisch so, aber Jesus hat die Leute immer gefragt, was möchtest du? Und dann kam der Blinde und sagte, ich möchte sehend werden. Was möchtest du denn? Und dann musst du schon irgendwie an Dinge glauben, wenn du Gott begegnen möchtest. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und das gilt auch für die Geistestaufe. Wenn du möchtest, fang an, dich diese Woche damit auseinanderzusetzen und komm nächste Woche voller Glauben wieder. Amen.